ARD.
Das Kasperle-Theater, was Sarah Wagenknecht aufführt, das schadet der Regierungsbildung in Sachsen. Das schadet damit den Menschen in diesem Land.
Das ist, glaube ich, was Sie immer denken, dass wir jeden Tag eine Standleitung haben. So ist es leider nicht.
Es gibt Zeiten, in denen Wahlkampf ist, in denen man auch zuspitzt. Und es gibt die Zeiten danach, in denen wir jetzt sind, in denen man beweisen kann und muss, ob man wirklich dem Land dienen will, ob man das große Ganze sieht.
Was Sachsen bewegt. Der dornige Weg zur Brombeerkoalition. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sondierungsbeginn, Sondierungsstopp, ein Krisengipfel in der Staatskanzlei. Jede Menge ist passiert seit dem zweiten Podcast. Und die mögliche Brombeer-Koalition, die ist etwas gereift. Und eines bleibt ja weiterhin klar, die Stacheln, die sind keinesfalls verschwunden und für die Verhandler nach wie vor spürbar, oder Christoph?
Ja, also ein eindrucksvolles Beispiel haben wir dafür am vergangenen Wochenende geliefert bekommen. Nach einer Sondersitzung des Landtages hat die SPD die Sondierungsgespräche mit CDU und insbesondere dem BSW grundsätzlich in Frage gestellt.
Das hatte schon Potenzial für einen kleinen Knall. Ja, weder in Sachsen noch in anderen Bundesländern gab es bislang eine Brombeer-Koalition und auch wegen solcher Episoden, die Christoph gerade angesprochen hat, möchten wir von MDR Sachsen, von der Landespolitikredaktion, den Weg zur möglichen Regierungsbildung mit diesem Podcast aufmerksam begleiten. Alle zwei Wochen wollen wir tiefergehende Einblicke darüber geben, wie die aktuellen Verhandlungen vorankommen und das politische Geschehen einordnen. Aufzeichnung ist Freitag, der 1. November. Heute am Mikrofon sind Daniel Schrödel
und Christoph Stumptner, hallo. Ja, ich würde sagen, wir beginnen trotzdem erstmal mit einem Bild der Harmonie.
Ja, oder? Harmonie gab es auch, also nicht nur Streit. Ja. In dieser Podcast-Folge können wir auch ein bisschen über die schönen Momente sprechen, Christoph.
Genau. Die Kennenlerngespräche waren dann ja irgendwann beendet. Die drei Parteien haben sich darauf verständigt, man möchte sondieren, das könnte miteinander klappen. Und dann haben sie sich das erste Mal im Landtag in Saal 2 getroffen. Die versammelte Presse war auch da und konnte den Politikern dabei zugucken, wie freundlich Hände geschüttelt werden, wie man Smalltalk führt und eben auch sich erstmal positiv äußert, bis dann die Presse irgendwann raus musste. Das ist üblich, Sondierung hinter verschlossenen Türen. Und hinterher kam dann der CDU-Chef Michael Kretschmer vor die Mikrofone und hat sich auch da wieder eigentlich sehr positiv geäußert.
Es gibt Zeiten, in denen Wahlkampf ist, in denen man um seine Position ringt, in der man auch zuspitzt und ein Stück weit auch deutlich macht, wo die Unterschiede sind. Und es gibt die Zeiten danach, in denen wir jetzt sind, in denen man beweisen kann und muss, ob man wirklich dem Land dienen will, ob man Verantwortung übernehmen will, ob man das große Ganze sieht.
Ich glaube, wenn man wirklich etwas bewegen will, darf man nicht am Anfang kommen und rote Linien formulieren, sondern miteinander im Gespräch sein. Es ist klar, dass es Überzeugungen gibt, dass es Inhalte gibt, dass es solche roten Linien gibt für jeden Menschen und auch für jede Partei. Aber das Entscheidende ist doch jetzt am Beginn, dass man ein Programm erarbeitet, was dieses Land voranbringt.
Ja, und im Ton, da hat er auch betont, dass eben die BSW-Verhandler, dass die besonders engagiert seien, sehr freundlich und den Willen zeigten, im Freistaat etwas bewegen zu wollen. Also der Grundton bei Kretschmer und auch den anderen Chefverhandlern ist, es wird ja hart um Inhalte gerungen, die Atmosphäre, die ist aber nach wie vor konstruktiv, das heißt es immer wieder. Und jetzt ist es so, dass eben diese Sondierer sich das Positionspapier schnappen, was in den Kennenlerngesprächen erarbeitet worden ist und da genauer versuchen, Punkte herauszuarbeiten, was sie dann im Freistaat bewegen wollen. Diese Sondierungen sind auch deswegen spannend, weil ja bislang das Thema Außenpolitik, das wurde ausgeklammert und ist immer noch ziemlich konfliktbeladen. Wir erinnern uns, Frau Wagenknecht hat ja auch wieder kurz vor den Sondierungen da rote Linien aufgezeigt und hat die CDU aufgefordert, sich von ihrem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zu distanzieren.
Wir müssen ja einfach sehen, Herr Merz hat diese Woche im Bundestag eine Rede gehalten. Wenn man das umsetzen würde, was er gefordert hat, das würde bedeuten, dass Deutschland in einen Krieg mit Russland eintritt. Das ist hochgefährlich. Wenn wir mit seiner Partei koalieren, dann muss natürlich deutlich werden, auch für unsere Wählerinnen und Wähler, dass sich die Landesregierung von einem solchen Kurs deutlich absetzen.
Zuvor hatte Friedrich Merz im Bundestag gefordert, dass man die die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern ausrüsten solle, wenn Russland nicht mit seinen Angriffen auf die Zivilbevölkerung aufhört. Und diese Taurus-Marschflugkörper sind Waffen mit einer großen Reichweite, die tief ins russische Landesinnere vordringen können. Aber im Gegensatz zu Frau Wagenknecht sind sich da Völkerrechtler nicht einig, ob diese Auslieferung dann tatsächlich dazu führt, dass Deutschland Kriegspartei werden würde. Laut Ansicht von vielen Völkerrechtlern spielt die Waffenreichweite da überhaupt keine Rolle. Fest steht aber, dass dieses Thema Außenpolitik, was da Frau Wagenknecht immer wieder spielt, dass das auch Einfluss auf die Atmosphäre bei den Sondierungen hat.
Ja, absolut. Also gerade der SPD-Chef Henning Hohmann hatte sich auch direkt vor den Sondierungen nochmal zu Frau Wagenknecht und diesen Äußerungen selbst geäußert.
Ich erlebe hier in Sachsen sehr sachlich orientierende Verhandlerinnen und Verhandler von BSW. Das ist auch gut so. Das Kasperle-Theater, was Sarah Wagenknecht aufführt, das schadet der Regierungsbildung in Sachsen. Das schadet damit den Menschen in diesem Land. Deshalb kann ich ihr nur empfehlen, damit aufzuhören.
Ja, so ganz interessant vielleicht, eben die Kritik an Frau Wagenknecht sehr deutlich, aber an den BSW-Abgeordneten in Sachsen jetzt erstmal weniger. Insgesamt muss man aber schon sagen, Kasperle-Theater begrifflich passt jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Rubrik Schamoffensive.
Definitiv nicht.
Auf den SPD-Vorwurf ging die BSW-Landeschefin Sabine Zimmermann auch gar nicht weiter ein. Allerdings hat sie sich auch wieder vor den Sondierungsgesprächen, wie auch schon mehrfach davor, verteidigt gegen den Vorwurf, dass sich Frau Wagenknecht in Sachsen zu sehr einmischen würde. Klar ist, sagt sie, es ist eine kleine Partei, man spricht sich also ab, aber es wird jetzt über die Details, was die Sondierung angeht, nicht mit Frau Wagenknecht gesprochen. Es gäbe keine dauerhafte Standleitung nach Berlin, hat sie gesagt. Und ein Beispiel dafür war vielleicht dieses Treffen des Landesvorsitzes, wo eben entschieden wurde vom BSW, ja, wir wollen Sondierungen machen. Und da war Frau Wagenknecht nicht dabei.
Frau Wagenknecht hat natürlich die bundespolitische Sicht und ist unsere Parteivorsitzende. Und da hat sie natürlich auch alle Möglichkeiten, sich dazu zu äußern. Wir werden sehen, was wir hier verhandeln. Der Frieden steht ja noch an, noch aus. Wir werden ja noch da auch eine Runde machen. Und wir werden sehen, wie es ausgeht. Kann man wirklich noch nicht sagen. Aber wir sind zumindest alle ernsthaft, denke ich, daran interessiert, dass wir hier wirklich eine stabile Regierung bekommen in Sachsen. Aber das geht nicht um jeden Preis.
Der Frieden steht noch aus. Das ist der Punkt, eben das Thema Außenpolitik, was jetzt in den Sondierungsverhandlungen auf den Tisch kommt und wo man dann sicher um die ein oder andere Formulierung ringen wird. Es geht jetzt so weiter, dass die Sondierer mehrere Gruppen gegründet haben. Das sind insgesamt 7 Untergruppen. In jeder Untergruppe, da sind pro Partei 5 Mitglieder. Das heißt also, es sind schon mehr als 100 Verhandler hier in Sachsen an den Sondierungsgesprächen beteiligt. Und das dürfte ein Problem werden für das BSW, denn die müssen alleine, also mindestens 35 Leute stellen. Und die Partei, die ist im Freistaat noch recht jung, unerfahren in Sondierungsgesprächen. Und vor allem hat sie wenig Mitglieder, nämlich nur 80 Mitglieder. Also es dürfte schon ein kleines Problem werden oder sagen wir eine Herausforderung für das BSW, da in voller Mannstärke bei den Sondierungen teilzunehmen. Frau Zimmermann sagt aber, kein Problem, das BSW habe auch genügend Unterstützer. Man könne da auch die nötigen Leute zusammenbekommen.
Ja, also erstmal klingt das alles sehr stringent, ging auch stringent los. Dann kam aber auch gleich die erste Unterbrechung. Die erste Sondersitzung des Landtags war es schon. Es ging um das Thema Corona-Untersuchungsausschuss.
Ja, und man kann sagen, es hat nur 3 Tage nach Sondierungsbeginn gedauert. Da gab es schon die ersten ganz großen Stacheln, die da den Leuten wehgetan haben. Und wir hören mal, was für Schmerzen SPD-Landeschef Henning Hohmann hatte.
Grundsätzlich ist es so, dass wir dann einen Schulterschluss von AfD und BSW bei der Abstimmung über einen Corona-Untersuchungsausschuss erlebt haben. Und das ist natürlich erstmal eine schwere Belastung für die Sondierungsgespräche. Und Verhandlungen brauchen Vertrauen, auch um im Interesse Sachsens gute Kompromisse zu finden. Und wir brauchen Klarheit darüber, wie es in Zukunft aussieht, ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist. Wir haben auch keine Angst vor Neuwahlen, wenn es denn dazu kommen würde. Aber das ist nicht das, von dem ich glaube, dass es gut ist für Sachsen. Und das muss doch unser Maßstab sein.
Keine Angst vor Neuwahlen, das klingt eben nicht, dass man sich auf dem Weg nach einer gemeinsamen Brombeer-Koalition machen möchte. Christoph, was ist passiert?
Ja, die Vorgeschichte lohnt sich, ist ein paar Monate alt. Die Älteren werden sich erinnern, im Landtagswahlkampf, da hatten sowohl AfD als auch BSW einen Corona-Untersuchungsausschuss versprochen. Einen Ausschuss also, der sich dann damit beschäftigt, welche politischen Entscheidungen getroffen wurden und unter Umständen auch, welche Fehlentscheidungen getroffen wurden. Das ist ein Vorschlag, der wird von CDU und SPD, auch von den Bündnisgrünen und den Linken, eher abgelehnt. Die wollen auch Corona-Aufarbeitung, stellen sich da eher eine Enquete-Kommission vor, wo man Experten einladen kann. Sie sagen eben, der U-Ausschuss, das sind nur Parlamentarier, das ist rückwärtsgewandt, da geht es nicht drum, für die Zukunft zu lernen, sondern sei ein Tribunal. Dieses Wort hat Jörg Urban, der AfD-Landeschef, zwar nicht verwendet, macht aber kein Geheimnis draus, dass es durchaus darum geht, auch mal beim Personal von damals genauer hinzugucken, namentlich Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Gesundheitsministerin Köpping, die eben zur Corona-Zeit die Entscheidungen getroffen haben.
Es geht uns nicht nur darum, Lehren für die Zukunft zu ziehen, damit sich die sogenannte Corona-Zeit so nicht wiederholt. Es geht uns auch darum, dass wir Fehler schonungslos offenlegen, die Herr Kretschmer, Frau Köpping und andere sächsische Entscheidungsträger gemacht haben. Wir werden Ihr Handeln kritisch beleuchten und nicht nur, um zu prüfen, was man anders oder besser machen könnte, sondern auch, um zu prüfen, ob es schuldhaftes Verhalten gab, ob Entscheidungen wider besseres Wissen getroffen wurden und ob Sie noch die Richtigen sind, die Verantwortung in diesem Land tragen sollten.
AfD und BSW haben also bei dieser Sondersitzung getrennt voneinander einen Antrag auf Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses in den Landtag gebracht. Das BSW scheiterte dann in der Abstimmung mit seinem Antrag für den U-Ausschuss, aber die Fraktion stimmte mehrheitlich für den Antrag der AfD. Aber die Stimmen des BSW, die hätte es gar nicht gebraucht, denn laut Landesverfassung reicht es, wenn ein Fünftel der Mitglieder einen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringt. Der AfD-Antrag ist jedenfalls ohne Probleme durchgekommen, im Gegensatz zu dem vom BSW. Und im Plenum, was ich bemerkenswert fand, haben ja die Abgeordnete vom BSW auch klar betont, dass sie von einer Enquete-Kommission, wie sie CDU und SPD fordern, ziemlich wenig halten. So wie der BSW-Landtagsabgeordnete Ingolf Huhn.
Ich weiß, wir haben es jetzt gerade gehört und wissen es auch so, dass einige von Ihnen eine Enquete-Kommission präferieren. Aber eine Enquete-Kommission in diesem Thema ist eine Wohlfühlveranstaltung, wo hinterher alle rausgehen und sagen, es ging halt nicht anders.
Ja, entsprechend hat das BSW eben für diesen, du hast es gerade gesagt, AfD-Untersuchungsausschuss gestimmt und die Reaktion der SPD, die kam schnell, würde ich sagen. Sie kam nicht nur schnell, sie kam auch ein bisschen unerwartet.
Sehr also, überraschend, ja.
Man muss sich das so vorstellen, wir waren ja auch während dieser Abstimmung dabei und man konnte ja auch diesen SPD-Abgeordneten ins Gesicht gucken, als das BSW eben für diesen AfD-Antrag gestimmt hat. Große Empörung habe ich da jetzt nicht erkannt.
Ich auch nicht. Ich habe gesehen, also Frau Koch hat...
Hat mal gezuckt,
hat mal gezeigt, nee, finde ich nicht gut, aber es war jetzt nicht so, dass da es zu großem Streit kam. Und es gab ja dann auch noch eine Rederunde nach dem AfD-Antrag, für den das BSW mehrheitlich gestimmt hatte und hat da... die SPD-Fraktion was zum BSW-Abstimmungsverhalten gesagt?
Sie haben was dazu gesagt, ja, aber eben auch nur, dass es nachvollziehbar sei, wenn man da zu unterschiedlichen Bewertungen komme. Das ist auch was, und deswegen macht es das auch so überraschend, was schon am Tag davor auch klar war. In diesen Vorab-Pressekonferenzen hatte das BSW auch schon klar angekündigt, wir werden diesem AfD-Antrag zustimmen. Und damit konfrontiert hatte auch die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Frau Stellbrink, Folgendes gesagt.
Laura Stellbrink,
vielen Dank.
Dass man zu dieser Einschätzung kommen kann, dass man das so tut. Und Frau Zimmermann hat das auch offen gegenüber uns signalisiert.
Schon bemerkenswert. Also
genau.
Die SPD-Abgeordnete, parlamentarische Geschäftsführerin, sagt, man kann zu dieser Einschätzung des BSW kommen. Denn die Einschätzung des BSW war ja, wenn wir für den AfD-Antrag abstimmen, dann unterstreichen wir da nicht die Inhalte dieses Antrages, sondern es geht um die Formalie, diesen U-Ausschuss einzusetzen.
Genau, trotzdem ein paar Stunden später kam dann eine ganz kurze Pressemitteilung der SPD, nur ein paar Zeilen mit der Information, dass man jetzt die Sondierungen stoppen würde. Es waren ja auch für den Tag selbst, für diesen Freitag noch Sondierungsgespräche angesetzt, die wurden dann gecancelt. Und Henning Hohmann, der SPD-Parteichef, hatte gesagt eben, es sei ein fatales Zeichen, dass das BSW hier mit der AfD gemeinsam abstimmt. Zur Seite gesprungen ist ihm dabei sein Parteikollege Martin Dulich. Der hatte dann auf X veröffentlicht, das muss ich kurz vorlesen, angeblich ginge es dem BSW um Aufarbeitung und trotzdem stimmten sie dem Antrag der AfD zu, wie verlogen. Ihre wohlfeilen Worte sind offenbar nichts wert. Also schon ein harter Angriff auch auf die Personalien des BSW da.
Man muss sich ja wirklich vor Augen halten, das geschah ein paar Tage nach dem Sondierungsauftakt und schon wirkte es so, als sei diese werdende Koalition, ja, die sich noch in Sondierung befindet, total zerstritten. Und das ist auch deswegen bemerkenswert, weil es ja das erste Mal war, dass eben dieser Streit auf Landesebene stattfand. Das war also jetzt nicht ein Wagenknecht-Störfeuer, was da irgendwie aufflammte, sondern es war Streit zwischen den sächsischen Koalitionspartnern in Spe. Jedenfalls die SPD, die hatte ihr Ausrufezeichen da gesetzt, auch mal rote Linien markiert. Und dann ging es eben so weiter, dass man am Wochenende erstmal nicht wusste, Sondierungsverhandlungen, gehen die weiter? Dann gab es da am Montag darauf diesen Krisengipfel in der Staatskanzlei.
Ein Treffen von CDU, SPD und BSW-Spitze also.
Zu einem klärenden Gespräch, wie es offiziell hieß. Und kurz vor dem Termin, das hatte ich die Gelegenheit mit Ministerpräsident Kretschmer über das Krisentreffen zu sprechen, und was mir schon auffiel, klar, er hat erstmal versucht zu sagen, man muss sich jetzt auf den Weg machen und es geht weiter, aber er hat da eben auch von Befindlichkeiten gesprochen.
Derzeit geht es sehr viel um Gerüchte und Befindlichkeiten. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter.
Haben Sie Verständnis für die SPD, dass Sie die Sondierungsgespräche dann weiter ausgesetzt haben?
Ich kommentiere das nicht.
Ja, also er hat eben nicht verraten, wie er zum SPD-Sondierungsstopp oder auch der Abstimmung des BSW zugunsten der als rechtsextrem eingestuften AfD tatsächlich steht. Jedenfalls 2 Stunden, so lange dauerte dieser Brombeer-Krisengipfel, und im Nachgang, wir standen mit der Kamera parat, sind dann die SPD-Spitzen an der Kamera vorbeigeeilt, wollten sich da auch gar nicht mehr großartig äußern. Es gab mal wieder eine gemeinsame Presseerklärung von CDU, SPD und BSW, in der stand, die Missverständnisse im Umgang miteinander wurden angesprochen und ausgeräumt. Ja, sehr trocken wurde gesagt, es geht weiter. Jedenfalls zeigt diese Episode ziemlich deutlich, dass die politischen Risse zwischen diesen 3 Parteien auf Landesebene deutlich sichtbar werden können. Und dass diese ganze Episode wirft ja auch die Frage auf, wie stabil eine solche Partnerschaft auf Dauer wirklich sein kann.
Ja, absolut. Ja, das zeigt sich ja auch daran, wie es gerade an der SPD-Basis aussieht. Auch da kriegen wir ja mit, dass die Unzufriedenheit eben mit diesem BSW durchaus größer ist, als sie über die offiziellen Kanäle kommuniziert wird. Unser Kollege Robin Hartmann hatte sich da auch die Woche mal mit beschäftigt mit dem Thema, hat mit den Jusos gesprochen, große Kritiker der BSW, aber auch mit einzelnen Basismitgliedern. Und da hört man dann zum Teil auch solche Dinge.
Ja, für mich wäre das schon auch ein Grund, wo ich überlegen müsste, ob ich meine Parteimitgliedschaft dann niederlege. Falls es zu einer Koalition mit einer Partei kommt, die für mich im Kern populistisch und Putin-nah und nicht regierungsfähig ist in meinen Augen.
Ja, solche Positionen setzen auch die SPD hier in Sachsen unter Zugzwang. Und diese Woche hat der Landesvorstand entschieden, dass man eben die Mitglieder befragen möchte, ob man tatsächlich mit CDU, BSW in eine Koalition gehen möchte. Also sprich, es werden jetzt erstmal die Sondierungen folgen, Koalitionsverhandlungen womöglich folgen. Und dann muss darüber die Basis entscheiden. Das sind in Sachsen 4.500 Mitglieder, die da dann einiges zu sagen haben, ob es tatsächlich zu einer Regierungsbildung kommt in Freistaat oder nicht.
Klar ist jetzt auch, wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal noch weniger von den Parteien zu hören kriegen. Das hat, glaube ich, diese Episode auch ein bisschen gezeigt, dass da viel vorneweg kommuniziert wurde und jetzt man im Nachgang eher damit beschäftigt ist, wieder zurückzurudern, wieder Wogen zu glätten.
Zueinander zu finden,
ja. Und also insofern, damit geht's weiter, und womit es ja auch bald losgehen wird, ist dann eben dieser Corona-Untersuchungsausschuss.
Und du hast bei dem Thema mit einem Experten gesprochen. Das betrifft jetzt erstmal nicht die parlamentarische Aufarbeitung dessen, was die Staatsregierung gemacht hat, aber derjenige, mit dem du gesprochen hast, der hat einen ziemlich guten Einblick in das, was da viele, auch gerade Familien, beschäftigt hat. Klär uns auf, Christoph.
Genau, sollen ja auch immer Leute zu Wort kommen, die keine Politiker sind. In dem Fall habe ich mich mit einem Kinderarzt getroffen. Ich war am Universitätsklinikum in Dresden, an der Kinderklinik eben. Ja, ein Ort, an dem man sich an Kinder- und Babyschreien schnell gewöhnen kann. Wobei ich dort nicht zu den Patienten, sondern eben zum Klinikdirektor wollte.
Zweites Obergeschoss. Kinderklinik.
Ja, genau, das liegt sie.
Ja, und da oben im Büro von Professor Dr. Reinhard Berner war es dann auch ruhiger. Besucht habe ich ihn, weil Professor Berner seit kurzem Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, STIKO, ist. Das Gremium also, das in Deutschland für Impfempfehlungen zuständig ist. Spezialisiert ist er auf Kinder- und Jugendmedizin, das ist klar, als Kinderklinikdirektor, und eben auch auf Infektionskrankheiten. Und genau deswegen wurde er schon während der Corona-Pandemie als Experte herangezogen.
Im Rahmen der Pandemie war ja sehr früh die Frage aufgekommen, wie sind eigentlich Kinder betroffen von der Coronavirus-Infektion. Das war ja sehr unklar, weil man gar nichts wusste. Und es war aber auch klar, wie bedrohlich es ja war. Keiner erinnert sich heute fast mehr dran, aber wenn man so an die Berichte aus Norditalien, Bergamo, Mailand denkt, da sind ja massenweise die Menschen gestorben. Und wir wussten natürlich alle nicht, was passiert mit den Kindern. Und wir haben damals gesagt, es ist nicht sinnvoll, wenn jetzt jeder in Deutschland für sich einzelne Erfahrungen macht, sondern wir haben dann alle Kinderkliniken, das sind 330 in Deutschland, aufgefordert, uns ihre Erfahrung, ihre Fälle von Kindern mit Covid-Infektionen zu melden. Wir haben die dann quasi ausgewertet, anonym und online sozusagen diese Auswertung gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen allen möglichst schnell möglichst viele Informationen zur Verfügung stellen. Das hat am Ende dann auch dazu geführt, dass ich immer wieder auch natürlich zu diesem Thema gefragt worden bin. Wir haben auch über die Fachgesellschaft und darüber hinaus oft ja auch, sagen wir, in der Öffentlichkeit kommentiert, unsere Meinung sozusagen, gerade zur Rolle von Kindern in der Pandemie. Und ich bin ja dann auch immer wieder gefragt worden von unterschiedlichen Kommissionen bis dann hin, dann nach dem Regierungswechsel unter dem Kanzler Scholz sozusagen, ja dann der Corona-Expertenrat zusammengerufen wurde.
Ja, also sehr stark involviert in dem ganzen Thema und jetzt mit etwas zeitlichem Abstand ist auch er der Meinung, dass da nicht alles richtig gelaufen ist während der Pandemie. Wie die große Politik müsse sich auch die STIKO im Kleinen ihre Entscheidungen nochmal angucken und unter Umständen auch anpassen.
Es ist schon so natürlich, das ist in der Pandemie ja ganz evident auch gewesen, also die STIKO konnte ja niemandem recht machen. Den einen war sie zu schnell, den anderen war sie zu langsam, den einen war es zu weitgehend, den anderen zu wenig. Man konnte es nie recht machen. Sie war natürlich in der Pandemie, stand sie natürlich auch im Brennglas sozusagen der Öffentlichkeit. Und alles, was sie gemacht hat, wurde argwöhnisch auch beäugt von vielen Menschen, von der Öffentlichkeit, auch von der Politik, von anderen Wissenschaftlern. Und natürlich ist eine Kommission, auch wenn sie vielköpfig sozusagen besetzt ist, ist sie natürlich nicht ohne das Risiko, auch Fehler zu machen oder Fehleinschätzungen zu treffen. Ohne dass ich jetzt sagen wollte, die STIKO hätte Fehleinschätzungen getroffen oder Fehler gemacht, aber es ist halt ein Gremium, das arbeitet an einem bestimmten Sachstand sozusagen, der halt dann die Grundlage für eine Empfehlung ist und übermorgen kann sich herausstellen, es ist entweder richtig gewesen oder es ist auch falsch gewesen. Also man wird sich auch bei der Corona-Impfung angucken, wie da ist das wirklich so sinnvoll, wie das jetzt empfohlen ist. Also natürlich wird man, daran wird sich sicher so schnell nichts ändern. Man wird sicher den Patienten mit Risiko oder den Hochbetagten sozusagen, von denen man weiß, dass sie eben aufgrund des Alters alleine ein hohes Risiko haben, denen wird man die Impfung empfehlen, wie man das mit anderen Altersgruppen macht, wie man das vielleicht auch mit bestimmten Berufsgruppen macht, ob man das wirklich so fortsetzen möchte. Da werden wir drüber nachdenken und werden das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anpassen.
Ja, und insofern findet er es auch folgerichtig, dass die Politik beginnt, eben auch in Sachsen aufzuarbeiten, was da entschieden wurde.
Man möchte diese Dinge ja deswegen oder sollte diese Dinge deswegen aufarbeiten, weil man daraus lernen sollte. Man sollte irgendwie versuchen, die Erfahrung, die man gemacht hat, dahingehend zu nutzen, dass man in einer nächsten Situation, die ähnlich oder vergleichbar ist, dann vielleicht auch besser und klüger und vorausschauender agieren kann. Und insofern denke ich schon, das ist unbedingt wichtig, dass man das tut, auch hinguckt und schonungslos hinguckt, wo sind Fehler gemacht worden. Es hat ja keiner absichtlich Fehler gemacht, sondern es sind halt Fehleinschätzungen gewesen. Viele der Fehleinschätzungen gerade am Anfang der Pandemie sind absolut nachvollziehbar, weil man natürlich überhaupt nicht wusste, was auf einen zukommt. Ich glaube, keinem ist geholfen, wenn man das verbindet mit der Schuldfrage sozusagen. Also wer ist schuld gewesen? Ich glaube, das hilft nicht. Wir müssen fragen, was ist passiert? Was hat dazu beigetragen, dass wir gegebenenfalls eine falsche Entscheidung getroffen haben? Und vor allen Dingen fragen, was wollen wir beim nächsten Mal besser machen?
Ja, und er selbst hat auch ein Beispiel im Kopf, wenn es um Fehlentscheidungen, um falsche Entscheidungen geht. Als Kinderarzt ist er schon Kritiker dieser Schulschließungen.
Warum ist es dazu gekommen, dass man immer wieder in diesen Prozess der Schließung von Schulen, von Kindergärten hineingeraten ist, obwohl man eigentlich doch viele Erkenntnisse hatte, schon zum damaligen Zeitpunkt auch, und ja auch viele, sagen wir mal, Expertenmeinungen zu diesem Thema, die gesagt haben, das, was in den Schulen oder in den Kindergärten passiert, ist nicht das Entscheidende in dieser Pandemie, das passiert anderswo. Und dass aber auch schon relativ früh klar war, dass diese Einschränkungen für Kinder und Jugendlichen extrem belastend gewesen sind. Und wie gesagt, das ist nicht die Frage am Anfang der Pandemie gewesen, aber zu einem späteren Zeitpunkt, glaube ich, muss man sich schon fragen, warum haben wir diese Entscheidung immer wieder so getroffen?
Ja, also auch hier hat sich für mich gezeigt, offene Fragen gibt es bei diesem ganzen Corona-Thema genug. Aufarbeitung klingt auch aus meiner Sicht, wenn ich das mal sagen darf, durchaus sinnvoll. Und es scheint ja so, als würden wir jetzt in Sachsen da Aufklärung an mehreren Fronten kriegen. Im Untersuchungsausschuss die politische Ebene und in der von SPD und CDU versprochenen Enquete-Kommission dann eben die Expertensicht und der Blick in die Zukunft.
Und ich bin mal gespannt, wie sich das BSW gegenüber dieser Enquete-Kommission verhält, ob die dann vielleicht doch auch dafür ihr Herz erwärmen können und dafür auch zusätzlich im Landtag abstimmen. Fest steht aber, jetzt wird erstmal weiter sondiert. Fertig sein wollen die Sondierer am 7. November, das ist in der nächsten Woche am Donnerstag. Dann sollen die Ergebnisse feststehen. Mal schauen, ob dieser Fahrplan eingehalten wird, so er denn eingehalten wird. Werden sich danach wieder die Gremien der Landesparteien damit beschäftigen, die Landesvorstände. Also es könnte gut sein, dass wir dann bei der nächsten Podcast-Folge schon einen gehörigen Schritt näher sind an einer möglichen Brombeer-Koalition. Aber es kann auch alles anders kommen. Das hat diese Woche sehr, sehr deutlich gezeigt. Für alle, denen das noch nicht genug Politik war, empfehlen wir den Podcast von MDR Investigativ hinter der Recherche. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Daniel Schrödel
und Christoph Stumptner.
Was Sachsen bewegt. Der dornige Weg zur Brombeerkoalition. Ein Podcast von MDR Sachsen.